sind ja in einer Kolosser 3, 12 bis 17 Serie. Das ist jetzt schon die dritte, vierte Predigt dazu. Wir haben den Kleiderschrank von Gott angeschaut. Wir haben dann aber auch gesehen, was ist, wenn Menschen mich enttäuschen, vor zwei Wochen. Und heute geht es jetzt um Einheit, Frieden in der Gemeinde. Dürft gerne, wenn ihr eure Bibel dabei habt, da habe ich immer Freude, wenn das so ist, dürft ihr gerne in eurer Bibel auch aufschlagen in Kolosser 3, Vers 14 und 15. Geht also hier weiter und Paulus schreibt da: Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Unsere Welt ist voller Unfrieden. Unsere Zeit, unsere Gesellschaft, wir sehen das in Familien, die Gesellschaft und leider auch oft Gemeinden sind verstritten, es gibt Spaltung und Streit. Und dabei sehnen wir Menschen uns doch so sehr nach dem wahren Frieden. Und wir tun irgendwie alles dafür, diesen Frieden persönlich und auch außerhalb von uns zu erleben. Ich habe den Eindruck, wir suchen oft am falschen Ort. Suchen Frieden zu schaffen, indem wir uns ablenken, indem wir erfolgreich sein wollen, indem wir vielleicht alles im Griff haben wollen. Ich habe mich selbst im Griff, ich habe die anderen im Griff und dadurch soll dann Friede sein. Und jetzt wird in der Bibel die Gemeinde wie so als Kontrastbild gezeichnet. Das Neue Testament macht deutlich, Friede ist möglich in dieser Welt, in der Gemeinde. Und zwar Friede Christi, der Friede, den Christus ermöglicht. Paulus schreibt: Über alles aber zieht an die Liebe. Wir haben jetzt also angeschaut, es gibt verschiedene Kleidungsstücke, die wir anziehen. Sanftmut, Demut, Geduld, Freundlichkeit, herzliches Erbarmen, vielleicht auch noch Vergebung und Ertragen. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt über alles zieht noch so wie einen Mantel die Liebe an. Oder vielleicht, um noch mehr im Bild zu bleiben, das Paulus hier benutzt, vielleicht den Gürtel, so wie ein Gurt, der alles zusammenhält, die Liebe. Die Liebe, das Wichtigste. Als Erwählte, als Heilige, als Geliebte, nach Vers 12, als Geliebte sollen wir lieben. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die wunderbarste Botschaft. Gott liebt uns unendlich fest. Und diese Liebe, die Gott für uns hat, die reicht noch locker, dass wir sie weitergeben können. Wie so ein römischer Springbrunnen. Gott ist so wie die Quelle und die Liebe, die schwappt dann über. Und ich glaube, wir können wie so Ströme der Liebe weitergeben und brauchen nicht Stauseen der Liebe zu sein. Nicht ein totes Meer, sondern ein See Genezareth, der Wasser aufnimmt und auch wieder weitergibt. Liebe Geschwister, lasst uns lieben. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Das hat auch Luther schon gepredigt vor vielen, vielen hundert Jahren zu diesem Text. Hat er gepredigt, ich zitiere die Quelle, die ich gefunden habe. Wenn Liebe fehlt, dann ist alle Frömmigkeit und aller Glaube nichts wert. Oder nehmen wir Freundlichkeit, dein Kleidungsstück, das wir haben. Freundlichkeit ohne Liebe, Heuchelei. Schauspielerei, tu es so als würde. Herzliches Erbarmen ohne Liebe, unglaublicher Krampf. Ohne Liebe ist alles nichts. Das Zweite, was Paulus schreibt, ist: Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Wir sind zum Frieden berufen. Berufen heißt gerufen, gerufen aus dem Unfrieden der Welt, aus der Rastlosigkeit unseres eigenen Herzens, aus dem, dem, was uns bedrückt, durch unsere Schuld. Und Friede ist in der Bibel mehr als einfach nur, es gibt keinen Krieg da. Friede geht in der Bibel ganz tief. Das griechische Wort hier für Friede ist Eirene. Das Verständnis, das hier auch zum Ausdruck kommt, ist das, was im Alten Testament mit Shalom bezeichnet wird. Und Shalom ist mehr als Waffenstillstand. Shalom meint vollkommene Harmonie, Ruhe, Eintracht, Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen. Ich glaube, das ist das, was wir Menschen uns zutiefst uns danach sehnen. Diese innere, vollkommene Ruhe, dieses Wohlbefinden. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus, der diesen Frieden in die Welt gebracht hat. Und ganz typisch Evangelium ist ja so, dass Gott selbst den Frieden bereits hatte und bereit war aufzugeben, damit wir, die wir keinen Frieden haben, Frieden bekommen können. Die Weihnachtsgeschichte, oder? Gott kommt so aus dem Himmel, aus der vollkommenen Harmonie, in diese Finsternis dieser Welt, lässt die Harmonie hinter sich, erlebt den Unfrieden, lebt perfekt, stirbt am Kreuz, dann auch verstanden und bietet uns nun diesen Frieden an. Und so sagt Jesus bis heute immer wieder, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch wahre Ruhe schenken. Sagt Jesus auch heute zu dir, will dir Frieden bringen. Den Frieden von Christus. Und jetzt steht da noch dieser Friede von Christus, der regiere. Ich habe sehr Freude gehabt, dass ich herausgefunden habe, was dieser Begriff wörtlich bedeutet. Braboio bedeutet Schiedsrichter sein. Also der Friede sei euer Schiedsrichter. Ich habe euch hier zur Erinnerung eine Friedenspfeife mitgebracht. Einfach, dass ihr euch daran erinnert, ich pfeife nicht hinein, das ist eine echte Schiri-Pfeife, ist sehr laut fürs Stadion. Aber die kann euch erinnern daran, Friede soll der Schiedsrichter sein. Wenn wir uns fragen, wie soll ich jetzt reagieren und handeln? Oder so? Früher gab es ja diese WWJD-Bändeli. Da könnte man auch mal fragen, was würde dem Frieden dienen? Dem Frieden Christi? Dem wahren Frieden? Ist Sanftmut angebracht oder ermahnende Deutlichkeit? Manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden. Manchmal dient das eine dem Frieden, manchmal das andere. Soll ich es machen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Welches Wort sprechen? Der Friede Christi soll euer Schiedsrichter sein. Soll regieren. Und jetzt kommt meine Frage, die ich mitgeben möchte heute. Lebst du mit allen Menschen im Frieden? Harmonie. Lebst du mit allen Menschen im Frieden? Regiert der Friede in deinem Herzen? In Römer 12, 18 steht, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ist's möglich, so viel an euch liegt? Leider ist's nicht möglich, mit allen Menschen Frieden zu haben. Aber Paulus sagt, es soll nie an dir liegen, dass kein Friede ist. Ja, der andere, der hat auch seinen Willen. Ist's möglich, so viel an dir liegt? Friede ist in der Bibel ein unglaublich wichtiges Thema. Friede. Bergpredigt. Glückselig sind die Friedenstiften. Oder auch Petrus, er zitiert da sogar einen Psalm, 1. Petrus 3. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Lebst du mit allen Menschen im Frieden? Deinen Eltern? Deinen Kindern? Deinen Geschwistern? Deinen Nachbarn? Deinen Arbeitskollegen? Diese Frage kann je nach Geschichte, je nachdem, wo ich gerade drin bin, unglaublich tief gehen. Oh. Die Bibel sagt es deutlich, mit aller Kraft für den Frieden einsetzen. Die Frage kann sehr tief gehen. Vielleicht merkst du jetzt, ich habe nicht mit allen Menschen Frieden. Dann bitte ich dich jetzt, dass du dem nachgehst. sagst, ich will Frieden haben mit allen Menschen. Ich will mich, so viel an mir liegt, mit den Menschen auch wieder versöhnen. Dazu zwei, drei Punkte noch, die ich als sehr hilfreich empfinde. Bei der Versöhnung, so der erste Punkt, sprich mit Gott, bevor du mit der Person sprichst. Sie sind tief verletzt worden. Und vielleicht müssen wir jetzt tagelang, wochenlang, sogar monatelang mit Gott einfach mal über diese Person reden, bevor wir mit dieser Person reden können. Und vielleicht nutzen wir dabei das Gebet auch wie ein Ventil nach oben und lassen raus, was uns da so zutiefst verletzt hat. Schreien zu Gott. Ich glaube, viele Enttäuschungen kommen daher, dass wir von den Menschen erwarten, was nur Gott uns geben kann. Wir erwarten von den Menschen, was nur Gott uns geben kann. Wenn ich mich versöhnen will, dann ist zweitens, und das ist vielleicht der schwierigste Punkt, ja, der dritte ist dann auch noch schwierig, aber zweitens ist sehr schwierig, erkenne deinen eigenen Anteil am Konflikt. Wisst ihr, wenn wir in einem Krieg sind, so, dann ist uns sofort bewusst, was der andere falsch gemacht hat. Das können wir ohne zu zögern, fast im Traum aufsagen. Aber wenn wir uns versöhnen wollen, ist ganz wichtig zu erkennen, es gibt immer zwei Seiten, immer. Was ist mein Anteil am Konflikt? Darum war mir auch die Predigt über den Kleiderschrank Gottes zuerst so wichtig. Diese Kleider haben wir angezogen. Demut. Abgezogen haben wir Grimm, Hass, Habsucht, schandbare Worte, Lästerung, Zorn. Kenne deinen eigenen Anteil. Braucht so viel Demut. Und dann der dritte Schritt, wie gesagt, auch sehr schwierig. Ergreife die Initiative. Wer soll den ersten Schritt machen? Ein paar Tipps. Erstens, wenn du älter bist, mach den ersten Schritt. Wenn du reifer bist oder dich reifer fühlst als der andere, mach den ersten Schritt. Wenn du mehr verletzt worden bist, mach den ersten Schritt. Wenn du mehr unter dem Konflikt leidest als der andere, mach den ersten Schritt. Wenn der andere nicht auf dich zukommt, mach den ersten Schritt. Also mach den ersten Schritt. Gut. Unglaublich. Wisst ihr, viele sagen, ja, Zeit heilt alle Wunden. Ich habe es. In einem Konflikt heilt Zeit nicht alle Wunden. Zeit macht höchstens, dass unser Herz abgestumpft wird gegenüber dieser Person. Aber es wird keine Liebe mehr da sein dann. Zeit heilt nicht alle Wunden. Zeit heilt nicht, sie lässt die Wunden nur stärker schmerzen. Darum ergreift die Initiative. Ich könnte jetzt noch psychologisch noch vieles dazu sagen, was dann noch wichtig wäre. Das könnt ihr auch sonst nachlesen. Vielleicht noch der Hinweis, je nach Konflikteskalation ist manchmal eine vermittelnde Drittperson hilfreich. Man sagt dem heute Mediator, jemand, der vermittelt. Manchmal sehr, sehr wichtig auch. Jetzt wie schön, wenn Versöhnung geschehen kann. Es sind immer so eindrückliche Zeugnisse, wenn wir hören, wie der Sohn nach 10 Jahren Funkstille wieder den Kontakt gefunden hat zum Vater oder so. Diese Zeugnisse, die begeistern mich. Und von diesen Zeugnissen würde ich gerne noch so viele hören hier in unserer Gemeinde. Gott hat uns die Botschaft der Versöhnung gegeben. Und ich glaube, es ist wie beim Kreuz. Gott hat sich mit uns versöhnt und wir sollen uns auch untereinander versöhnen. Das sind beide Dimensionen. Das ist das Werk der Versöhnung, das Gott schenkt. Jetzt schreibt Paulus auch noch, in einem Leibe. Und das Wort 1, Lutherbibel hat das fett gedruckt, ist ein Zahlwort. Heißt also nicht irgendein Leib, sondern genau ein Leib. Es deutet auf Einheit hin. Der Leib, der Körper ist das biblische Bild so für die Gemeinde. Wenn die Bibel ausdrücken will, wir sind eine Einheit in Vielfalt. Oder Vielfalt und Einheit so. Wir sind verschiedene Glieder, aber ein Leib. Und es ist so wunderbar, wenn unsere Glieder miteinander das gleiche Ziel haben. Den Ferien war das leider mal nicht so. Mein Auge hat zusammen mit meinem Gehirn entschieden, dass ich jetzt noch mehr, dass mein Mund noch mehr essen sollte. Wisst ihr, das Dessert, das meine Kinder nicht mehr wollten, es sah so lecker aus und irgendwie wäre es so schade gewesen. Ist das einfach so Food Waste und so. Ich musste es einfach essen. Nur mein Magen war dann später anderer Meinung. Ist sehr dumm, oder, wenn die körperlichen Glieder da nicht einer Meinung sind. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Aber wie schön, wenn die Glieder das gleiche Ziel haben. Und wir spielen ja im gleichen Team. Um noch einmal das Bild zu gebrauchen von Paulus, wir haben das gleiche Tenue an, das gleiche Trikot, und das ist die Liebe. Wir spielen in der gleichen Mannschaft. Und man sieht daran, wer in unserer Mannschaft ist, daran an der Liebe. Wir haben das gleiche Ziel, den gleichen Auftrag. Und diesen Auftrag von Jesus, den können wir nur gemeinsam erreichen. Und darum ist Einheit auch so wichtig für Gott. Vielleicht kennt ihr Mannschaften, die sind eine unglaubliche Einheit. Die sind oft sehr erfolgreich. Im Moment, ich gebe es ja zu, ich schaue ab und zu ein bisschen Skifahren. Und es ist schon genial, oder? Wie diese Männer eine Einheit sind, im Moment gerade so. Ja, ich glaube, das macht auch die Stärke aus. Das können wir gut auf die Gemeinde übertragen. Wenn wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen, in die gleiche Richtung unterwegs sind, das gleiche Ziel haben, dann können wir eine unglaubliche Stärke entwickeln. Und wir haben einen Trainer, wir haben einen Coach, der uns auch sagt, wie ist Jesus unser Haupt im Himmel. Jesus gibt uns die Ziele vor und um diese zu erreichen, ist die Einheit Jesus ja auch so wichtig. Darum steht in der Bibel auch, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Wenn der Friede regiert in einem Leibe, dann bedeutet das, dass wir eine Einheit sind. Dass wir die Einheit, die der Geist schafft, bewahren. Nicht irgendeine Einheit. Man kann auch Einheit irgendwie versuchen. Hauptsache Einheit. So, nein. Die Einheit des Geistes. Gott schenkt Einheit. Und wir sollen jetzt alles daran setzen, dass die Einheit bestehen bleibt. Darum meine Frage, wie können wir die Einheit bewahren? Was kann ich dazu beitragen, dass die Einheit bewahrt bleibt? Ich habe mich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt in den letzten Jahren, jetzt auch für meine Predigt, und möchte euch einfach ein paar Punkte mitgeben, die ich da auch sehr hilfreich finde, wie als Anregung. Wir geben uns ganz Jesus hin, das dient der Einheit. Wenn ich mich ständig frage, was bringt es mir? Was bringt die Gemeinde mir? Oder ich frage, was kann ich der Gemeinde geben? Was ist mein Beitrag? Jemand sagte mal, so ein berühmter Politiker, frage dich nicht, was dein Land für dich tun kann, frage dich, was du für dein Land tun kannst. Ich glaube, das können wir übertragen. Frage dich nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, was deine Gemeindeleitung für dich tun kann, dein Pastor für dich tun kann, sondern frage dich, was du für Jesus und seine Gemeinde tun kannst. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Und dann finden wir wahres Leben. Dann, wir konzentrieren uns auf Gemeinsamkeiten, nicht auf Unterschiede. Auch das dient der Einheit. Gott wollte es anscheinend so, dass wir unterschiedlich sind. Unterschiedliche Geschichten, Hintergründe, Vorlieben, Interessen, Charaktere und so. Und da haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, dass in unserer Gemeinde es verschiedene Meinungen gibt. Und ich würde sagen, fast bei jeder meines Erachtens drittklassigen theologischen Frage gibt es verschiedene Meinungen bei uns. Und das ist so wichtig, dass wir beachten, was ist denn das Zentrum, was ist wirklich wichtig und was sind auch Dinge, die man unter der gleichen Bibel halt auch unterschiedlich sehen kann. Obwohl man sagt, ich bin bibeltreu. So wichtig, dass wir lernen von der Bibel her, was ist das Zentrale und was ist das Marginale. Ich glaube nämlich, dass nicht jede Frage in der Theologie gleich wichtig ist. Ich bin zum Beispiel zur Überzeugung gelangt, dass es weniger entscheidend ist, die Frage, welche Instrumente im Gottesdienst verwendet werden sollen und wie laut diese spielen dürfen. Hingegen die Frage, ist Jesus wirklich leiblich von den Toten auferstanden, die halte ich für sehr viel wichtiger. Und darum sage ich, bei uns in der Gemeinde ist schon wichtig, dass die Mitglieder von Herzen auch bekennen können, dass Jesus von den Toten leiblich auferstanden ist. Aber bei den Instrumenten darf man unterschiedliche Meinungen haben. So als Beispiel. Das habe ich vertieft in der biblischen Lehre, wird morgen um 5 Uhr erscheinen. Könnt ihr noch mehr darüber nachhören. Das Thema ist, wer hat Recht? Alexander Strauch, ein Bibellehrer, den ich sehr schätze, hat mal in einem Buch geschrieben, das Buch wurde uns empfohlen von meinem Vorgänger in dieser Gemeinde, in einer Ältesten- und Diakonenschulung. Und ich, so gehorsam wie ich war, habe ich das vor über 10 Jahren gelesen und es ist wirklich super. Und dort schreibt dieser Alexander Strauch, bibelgläubige Gemeinden, die in 95% aller lehrmäßig fundamentalen Lehrfragen übereinstimmen, kämpfen und streiten wegen unbedeutender Dinge. Und dann gibt es Spaltungen und es braucht wieder eine neue Gemeinde und noch eine und noch eine. Und ich bin ja selbst geprägt von Gemeindespaltungen, die ich da miterlebt habe vor 15, 16, 17 Jahren in meiner Heimatgemeinde. Und auch seither habe ich viele Gemeinden begleiten dürfen, viele Pastoren mit ihnen ausgetauscht, die auch Spaltungen erlebt haben. Und das hat mich zu einer Erkenntnis gebracht. Oft ist es nicht die Theologie, die das Problem ist, sondern es sind Machtkämpfe. Wer hat jetzt die Macht zu entscheiden, was richtig ist, in welche Richtung es gehen soll. Liebe, die fällt. Dann, wir bleiben in den Erwartungen realistisch. Es gibt leider eine Kluft zwischen realer und idealer Gemeinschaft. Ich glaube, jeder, der länger in dieser Gemeinde ist, wird merken, das ist keine ideale Gemeinde hier. Es ist eine reale Gemeinde. Und dann haben wir wie so ein Bild, wie die ideale Gemeinde aussehen sollte und wir erleben die reale Gemeinde. In den letzten Jahren habe ich immer wieder die Aussage gehört, keine Gemeinde ist perfekt. Und jemand sagte mir, weißt du, spätestens wenn ich in die perfekte Gemeinde kommen würde, wäre sie nicht mehr perfekt. Oh, solche Sätze sind so schnell gesagt. Und dann erlebe ich wirklich, wie die Gemeinde real ist. Ich werde enttäuscht, im Stich gelassen. Ich glaube, auch in unserer Gemeinde kann man Konflikte erleben, Verletzungen, Heuchelei, Vernachlässigung, Versagen, Gesetzlichkeit und andere Sünden. Sollte uns das überraschen? Nein, denn die Gemeinde besteht ja aus Menschen wie mir. Ist das ein Grund, deshalb die Gemeinschaft aufzukündigen mit den Menschen, die mich verletzt haben? Überlegt euch mal, was wäre, wenn Jesus so mit euch umgehen würde? Und jedes Mal, wenn ihr ihn enttäuscht und verletzt, sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So wichtig, dass wir in den Erwartungen realistisch bleiben. Ich möchte einmal mehr auf das sehr eindrückliche, treffende Zitat von Bonhoeffer hinweisen, seinem Buch Gemeinsames Leben, wo er schreibt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft, ich sage von einer christlichen Gemeinde, mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Du die ideale Gemeinde mehr liebst als die reale Gemeinde, zerstörst du diese Gemeinde. Wisst ihr, Jesus starb nicht für ideale Menschen, sondern für Sünder, für Feinde. Jesus starb für die reale Gemeinde. Und damit zusammenhängend, wir entscheiden uns zu ermutigen, statt zu kritisieren. Wir weigern uns auf Klatsch und Tratsch zu hören. Wir stellen uns gegen Negativität. Pastor hat das mal so formuliert. Es ist die Aufgabe des Teufels, die Kinder Gottes anzuklagen, sich über sie zu beschweren und sie zu kritisieren. Wenn wir dasselbe tun, helfen wir ihm bei seiner Arbeit. Wir können so schnell negativ sein. Der Leiter, das in der Gemeinde, dieser Pastor. Und Negativität hat so die Eigenschaft, dass sie immer größer wird und dann wie ein Dampfkochtopf irgendwie raus muss. Das muss raus. Die Frage ist, mit wem sprichst du, wenn du negativ bist? Klammerbemerkung kann auch gegen den eigenen Ehepartner sein. Ich bin plötzlich so negativ eingestellt gegen meinen Mann oder meine Frau, mit wem rede ich jetzt darüber? Wo lasse ich es raus? So entscheidend diese Frage. Dort, wo ich dann noch negativer eingestellt bin oder dort, wo mich jemand auch spiegeln darf. Besonders verheerend ist, wenn Eltern vor ihren Kindern negativ reden. Ich war ja Leiter im Sola Pradella und ich habe so oft Teenager gehört, wo ich gedacht habe, jetzt spricht aber die Mutter oder der Vater aus diesen Kindern. So negativ über den Pastor oder so negativ über die Gemeinde. Und ich sage es heute so, wenn du möchtest, dass deine Kinder keine Lust mehr haben auf diese Gemeinde, dann sprich einfach negativ über den Pastor. Noch der letzte Punkt. Wir unterstützen unsere Leiter. Wisst ihr, es gibt keine perfekten Leiter, aber Gott gibt Leitern dennoch die Verantwortung und die Autorität, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Gilt übrigens auch für die Familie, die Politik. Gott gibt den Leitern die Verantwortung, die Einheit zu bewahren. Und Leiter haben die undankbare Aufgabe, nun alle glücklich zu machen, was nicht einmal Jesus gelungen ist. Unter Leitern gibt es so das geflügelte Wort, willst du, dass Menschen glücklich sind, werde nicht Leiter, verkaufe Eis. Ja. In Hebräer 13, 17 steht, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer, sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Aber ein paar Punkte erwähnt, möchte ich noch einmal einblenden, so die Frage mitgeben, vielleicht klingt irgendwo etwas an. Merkt, ja genau. Bitte euch das mit Jesus zu besprechen. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit kaum etwas Attraktiveres gibt, als eine Gemeinschaft, in der Frieden und Einheit herrscht. Ich glaube, es ist so attraktiv, dass Menschen gerne in einer solchen Gemeinschaft dabei sind. Und darum ist mein Wunsch, dass wir auf Jesus schauen, denn je mehr wir seine Liebe verstehen, desto mehr werden wir Liebe weitergeben und in Liebe und Frieden auch leben. Macht noch beten. Jesus, danke, dass du für uns den Himmel verlassen hast, diese Welt gekommen bist, um den Frieden zu bringen. Und wir wissen alles, die wir zu dieser Gemeinde, zu einer Gemeinde gehören, wie umkämpft es ist. Und immer wenn man über Einheit und Frieden spricht, ist die Tatsache halt so, dass es oft kein Friede gibt, keine Einheit. Jesus, da bitte ich dich, dass du hilfst. Bei mir beginnst, dass es Kreise ziehen darf. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für all diejenigen, die gemerkt haben, ich habe mit jemand keinen Frieden im Moment, dass du die Demut schenkst und dass du Versöhnung ermöglichst. Versöhnung, die alleine du schenken kannst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Einheit zu bewahren, die du durch deinen Geist geschenkt hast. Auch in unserer Gemeinde. Amen.